Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Liebe Gemeinde, so ein kleiner Satz, ein Ausspruch auch in meinem Mund. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Im Grunde aber auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. So Marktanalysen, Meinungsforscher, Wirtschaftsweise, Genomdatenbank, weiß nicht, ob Sie davon gelesen haben, Typberater, wir überlassen nichts mehr dem Zufall und gleich gar nicht dem Wunder. Wir lieben die klaren Linien. Und ob bunte Zeitung oder Internet, Persönlichkeitstests überall, welcher Streittyp sind Sie, welche Klasse Ehepartner, welcher Typ Freundin, Liebhaber, Angestellter, Festlegungen helfen uns anscheinend. Nein, wir wundern uns über gar nichts mehr. Dann noch eher Horoskope und Sterne im Einkaufsradio, während du, die dir die Zukunft sagen, während du die Haltbarkeitsdaten deiner Erdbeerjoghurts checkst. Denn auch die Sterne legen fest, nur nichts Unvorhergesehenes. Nein, wir wundern uns über gar nichts mehr. Die Bibel mutet uns eine andere Sichtweise auf die Wirklichkeit zu. Sie sagt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft liegen in Gottes Hand. Sein Eingreifen in unser geordnetes und festgelegtes Leben hält sie nicht nur für möglich, sondern die Bibel redet im Grunde an jeder Seite davon, dass er im Regiment sitzt. Am deutlichsten dort aber, wo sie von Wundern erzählt. Von Momenten der Geschichte, die alles Gewohnte in Frage stellen, von Augenblicken, in denen sich Dinge ereignen, die sich in nichts Bekanntes einordnen lassen, die keine Erklärung finden, Staunen und Erschrecken gleichermaßen hervorrufen, die eben wunderbar sind. Ein Bericht über ein solches Eingreifen Gottes ist der Predigttext für diesen Sonntag, eine Wundergeschichte. Und eben doch viel mehr als nur eine Wundergeschichte. Es ist eine Mustergeschichte, die für uns aufgeschrieben ist, eine Geschichte zum Staunen, zum Wundern, zum Loben, zum Träumen und trotzdem eine Geschichte mit Stolperstellen. Stellen, an denen man aus dem Tritt kommt inmitten dieser wunderbaren Geschichte von der Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis. Ich lese also aus der Apostelgeschichte 12 ab Vers 1, wer mitlesen möchte. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er nun ihn ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen, und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es, und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo alle beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Wir beten. Herr, mach uns bewusst das Wunder deiner Gegenwart. Begegne uns, heile uns, korrigiere uns durch dein Wort der Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, eine erste Stolperstelle, unerwartete mit Erwartungen. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Zweierlei fällt mir auf. Zunächst, Petrus schläft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mich beeindruckt, dass es ist schließlich die Nacht vor dem Prozessbeginn. Er hatte gesehen und erlebt, wie Jakobus hingerichtet wurde und wie gut das ankam bei den sensationslüsternen Leuten. Er weiß, hier geht es nicht nach Recht und Gesetz. Hier gibt es keine Berufung, keinen Anwalt, kein Bundesverfassungsgericht. Sein Leben hängt ab von der Laune des Herodes Agrippa. Dieser König ist der Sohn des Herrschers, der Jesus kurz zuvor den Römern und ihrer Willkür überlassen hatte. Petrus schläft. Er schläft vielleicht, weil er sein Leben in Gottes Händen weiß, ganz gleich, wie das mit ihm ausgeht. Aber dass er schläft, zeigt auch, er hat nicht mit dem Wunder gerechnet. Er hat nicht spekuliert, dass der Engel kommt, um ihn rauszupauken. Das Wunder trifft ihn unerwartet. Es ist das Wesen des Wunders, dass es nicht einkalkulierbar ist. Es ereignet sich. Wie wenig Petrus damit rechnen konnte, zeigt der erste Vers unseres Textes. Man vergisst ihn so leicht, diesen ersten Vers, wenn man am Ende dieses Textes angekommen ist. Aber er ist so wichtig. Er ist sogar unverzichtbar. Dieser erste Satz berichtet ohne Schnörkel von einem Verbrechen, davon, wie ein korrupter Herrscher einen Unschuldigen ermorden lässt, nur um Zustimmung bei den Massen zu gewinnen. Etwas also, das sich in unserer Welt immer und immer wieder ereignet, bis heute. Jakobus. Er stammt wie Petrus aus dem Dorf Kapernaum. Sie sind beide ungefähr gleich alt. Sie haben vielleicht als Kinder zusammen auf dem Dorfplatz Fußball gespielt, haben Kindergeburtstage zusammen gefeiert, haben in der Synagoge nebeneinander gesessen und geschwatzt, wenn der Pfarrer oder der Rabbi zu lange erzählt hat. Beide lernen den Beruf des Fischers, ebenso wie ihre beiden Brüder, Johannes und Andreas. Und auch als Jesus in ihren Ort kommt, da trennen sich ihre Wege nicht. Alle vier lassen stehen und liegen, was ihnen gehört, um mit Jesus zu gehen. Und dann erleben sie Wunder. Sie hören Worte, die ihr Herz erreichen. Sie zweifeln und weinen beim Anblick des Kreuzes. Sie verlieren die Fassung und staunen, als Jesus in ihre Mitte tritt am Ostermorgen trotz verschlossener Türen und sagt, Friede sei mit euch. Doch dann, Herodes aber tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Liebe Gemeinde, die Bibel ist kein Märchenbuch, auch kein Drei-Groschen-Roman, in dem auf der ersten Seite schon klar ist, alles wird wieder gut. Nein, sie gaukelt nicht vor, sie ist ehrlich und Lukas verschweigt nichts. Denn auch für Jakobus werden sie gebetet haben in der Gemeinde, jeden Tag und jede Nacht. Und nichts geschieht, nicht einmal der Hauch eines Eingreifens Gottes. Der Himmel schweigt, einfach so tot Jakobus, willkürlich, sinnlos und brutal. Können Sie erahnen, wie es Petrus in diesen Tagen geht, liebe Gemeinde, in dieser Nacht, sein Freund hingerichtet, seine Verurteilung eigentlich schon beschlossen? Lukas setzt diesen Vers vor diese grandiose Wundergeschichte von der Befreiung des Petrus, denn das Wunder ist niemals selbstverständlich, auch nicht für Petrus. Es ist unerwartet, es wird nicht gemacht oder getan, sondern es ereignet sich. Doch es geschieht nicht ohne ihn. Es ergreift ihn. Wach auf und geh, sagt der Engel, nachdem er ihm in die Seite gestoßen hat, stelle ich mir vor. Das muss er schon selber tun. Aufwachen und losgehen, damit das Wunder auch Wirklichkeit wird. Den Mut muss Petrus schon selbst aufbringen, an den Wachen vorbei in die Freiheit zu laufen. Das Eingreifen Gottes in sein Leben setzt ihn in Gang, bringt ihn in Bewegung. Das kann auch ein Teil der Botschaft dieser Mustergeschichte sein für uns. Gottes Handeln an dir will dich nicht passiv machen, nicht innerlich, sondern dich lehren, mutig loszugehen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Zunächst aber eine zweite Stolperstelle. Wenn du aber betest. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist ja von Sinnen. Liebe Gemeinde, für mich sind diese kurzen Verse eine Schlüsselstelle im Neuen Testament. Lukas erzählt, die Gemeinde habe jeden Tag für Petrus gebetet. Sie haben nicht aufgehört zu beten, obwohl Jakobus hingerichtet wurde. Das beeindruckt mich. Sie beten um ein Eingreifen Gottes, obwohl doch offensichtlich ist, dass er bei Jakobus nicht eingegriffen hat. Tag und Nacht beten sie weiter. Und ich? Und du? Haben wir aufgehört zu beten für die Erneuerung unserer Kirche, unseres Landes, dafür, dass Menschen in unseren Familien und Freundeskreisen bei Jesus Vergebung der Schuld Sinn und Hoffnung finden? Haben wir aufgehört zu beten, weil wir doch immer wieder gespürt haben, wie tief manches Vorurteil gegenüber dem Glauben sitzt? Haben wir aufgehört, für unsere Kranken zu Gott zu schreien, weil wir so oft keine Spur eines Eingreifens Gottes sehen konnten? Haben wir aufgehört, Frieden zu erflehen, weil doch immer und immer wieder auf unserer Welt die Granaten einschlagen? Liebe Gemeinde, diese kleine und verängstigte Gemeinde in Jerusalem, die unter schweigendem Himmel das Ende des Jakobus erleben muss, die hört nicht auf zu beten. Sie hören nicht auf, weil sie glauben, dass Gott frei ist, das Unmögliche möglich zu machen. Sie hören nicht auf, weil sie wissen, dass seine Möglichkeiten nicht an den Marktprognosen und Umfragen kalkuliert werden können. Sie beten weiter. Und ich und du, das war eine Gemeinde. Aber schauen wir noch mal genauer hin. Sie treffen sich, um zu beten für die Freilassung des Petrus, aber als er vor der Tür steht, lässt Rode ihn nicht rein. Und die anderen spekulieren über den Geisteszustand der jungen Frau und diskutieren aufgeregt über Engelerscheinungen. Noch einmal, Lukas färbt nichts rosa-rot. Er stellt uns eine Gemeinde vor, die zwar betet, aber dann, als das Wunder wirklich geschieht, alles andere, für wahrscheinlicher hält, als dass Gott wirklich handelt. Was auch immer sich die Menschen in diesem Haus da an Erklärungen zurechtlegen, eine Geistererscheinung, ein Schutzengel in Gestalt des Petrus, eine Fata Morgana, mit einem hatten sie ganz sicher nicht gerechnet, dass Gott ihr Gebet wirklich erhört. Es ist erschütternd, dass lang anhaltendes Gebet manchmal nur noch murmelnder Unglaube ist. Auch bei mir. Da betest du zwar treu und anhaltend für ein Anliegen, aber Glaubst du noch, dass es auch geschehen kann? Die machen die Tür nicht auf. Können Sie sich das vorstellen? Das ist wie in der bekannten Geschichte, als in Afrika sich eine Gemeinde trifft, weil sie um Regen beten wollen, den sie dringend brauchen, aber der Pfarrer schickt sie alle wieder nach Hause. Denn keiner von ihnen hatte für den Nachhauseweg einen Regenschirm mitgebracht. Wir benehmen uns bisweilen beim Beten so wie jemand, der in einer unbekannten Stadt, in der er sich verlaufen hat, einen Einheimischen nach dem Weg fragt, aber dann einfach weitergeht, ehe der andere überhaupt antworten kann. Oder wir beten wie jemand, der sich in Sturm und Regen und Wind unterstellen will. Er klingelt an einer Tür, sucht nach Schutz und Obdach, aber er geht im selben Moment schon weiter, wieder zurück ins Unwetter. Verstehen Sie, so beten wir. Wann fangen wir an, Gott wirklich zu glauben, dass er uns sieht und dass er handeln kann in unserem Leben, wenn wir ihn bitten? Aber, und das ist vielleicht, oder mir jedenfalls noch wichtiger, das Wunder ist nicht davon abhängig, auch wenn das immer wieder behauptet wird und mancher das immer wieder glaubt. Ich glaube, auch deshalb hat Lukas diese Geschichte aufgeschrieben, denn auf der anderen Seite, liebe Gemeinde, geschieht das Wunder dennoch. Petrus kommt raus. Der Engel führt ihn in die Freiheit, Gottes Handeln macht sich nicht abhängig von unserem Glauben. Paulus drückt das im Epheserbrief einmal so aus: Ehre sei Gott in der Gemeinde, Ehre dem, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, über alles hinaus. Aber, und auch das macht der Text in Bezug auf unser Beten deutlich, Beten braucht Geduld. Sie beten Tag und Nacht, aber die Lösung zeigt sich erst in der Nacht vor dem Beginn des Prozesses. Gebet braucht Geduld. Und eine dritte Stolperstelle: das Wunder verändert, nichts bleibt, wie es war. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Liebe Gemeinde, der letzte Satz fragt nach den Folgen des Eingreifens Gottes im Leben des Petrus. Denn er ist zwar frei, aber innerhalb der Stadt ist er natürlich nie mehr sicher. Und so führt das Geschehen dieser Nacht dazu, dass sich das Leben des Petrus radikal verändert. Er, der Jude aus der galiläischen Provinz, der nie aus seinem eigenen Land herausgekommen ist, muss nun fliehen. Er lässt es noch dem anderen Jakobus berichten, dem Bruder Jesu, aber dann geht er. Er muss seine Gemeinde hinter sich lassen, seine Heimat, seine Sprache, seine Freunde. Er flieht, aber er beginnt an einem anderen Ort von Jesus zu reden, seinen Glauben bekannt zu machen, die Hoffnung weiterzutragen. Er gründet Gemeinden und kommt schließlich bis nach Rom. Auch darum ist es eine Mustergeschichte für uns Heutige. Denn das kannst du wissen, das stimmt für jedes Wunder, das von den Beteiligten als Wunder erkannt wird, auch in deinem Leben. Gottes Handeln verändert. Sein Wunder ist niemals Selbstzweck. Und auch wer heute das Wunder erwartet, nur damit alles beim Alten bleiben darf, der erwartet nicht das Wunder. Bitte nicht um Gottes Hilfe, wenn du nicht bereit bist, dir helfen zu lassen, wie er es will. Lege dich nicht in Gottes Hand, wenn du nicht willst, dass seine Hand dich führt. Am Ende dieser Mustergeschichte mit ihren Stolperstellen bleiben eine Einladung und eine vierfache Gewissheit. Die Einladung, dass diesem Herrn ganz zu vertrauen, im Leben und im Sterben. Die Gewissheit, dass der Gott, der Petrus schlafen lässt in der Nacht vor seinem Prozess, dass dieser Gott auch dir Ruhe geben und deine Angst vertreiben kann. Dass der Gott, der die Gefängnisketten sprengt, auch deine Ketten sprengen will. Ketten aus Furcht und Neid, aus Selbstzweifeln und Selbstbetrug. Dass der Gott, der das Wunder geschehen lässt, obwohl die Gemeinde zwar betet, aber doch nicht glaubt, auch dein Gebet hört und sein Handeln nicht daran misst, ob du auch ausreichend viel glaubst. Und dass der Gott, der seinen Sohn nach dem schwärzesten aller Freitage, Nach 3 Tagen aus dem Grab in den Sonntagmorgen ruft, dass dieser Gott auch dich und dein Leben in seiner Hand hält, wenn du ihm glaubst und mit dem Licht seiner Auferstehung deinen Alltag schon heute hell machen will. Du wunderst dich über gar nichts mehr? Das wäre schade. Vertrau dich ihm an und du wirst dich wundern, denn er lebt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.